Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es war vor circa 70 Jahren, da war ein kleiner Hirtenjunge, der hat gespielt, auf die Schafe aufgepasst. Und er war in der Wüste und es war ihm wohl langweilig und da hat er angefangen, Steine zu schmeißen. Er sah so in der Entfernung irgendeine Höhle und hat versucht, da rein zu treffen. Und tatsächlich, irgendwann hat es geklappt und es hat plötzlich geklirrt. Es sind Scherben zu Bruch gegangen. Und dadurch hat der Hirtenjunge einen der größten Funde der Menschheitsgeschichte gemacht. Vielleicht wissen schon einige, wovon ich rede. Und zwar hat sich der Hirtenjunge in Israel beim Toten Meer in Qumran befunden. Und zwar wurden dort vor circa 70 Jahren Tongefäße mit ganz vielen Schriftrollen gefunden. Das waren circa 800 unterschiedliche Schriftrollen und die waren aus einer Zeit von 200 vor Christus bis ungefähr 100 nach Christus. Und warum das so sensationell war, es war unter anderem eine Jesaja-Rolle dabei, die war eben hauptsächlich Jesaja, es war auch ein bisschen Psalm und auch ein bisschen was anderes dabei. Die Rolle hatte dann eine Länge von 7,34 Meter und die Wissenschaftler hatten die auf 200 vor Christus datiert. Und das Besondere ist eben, dass wir dadurch mit Sicherheit wissen dürfen, wie sehr wir uns auf Gottes Wort verlassen können. Wir haben vorhin in der Lesung Jesaja gehört und gesehen, wie Gott doch Jesaja schon sehr detailliert von dem Messias berichtet hat, was er machen wird, wie sein Leben aussehen wird. Und es wurde schon lange vorgeschrieben, bevor Jesus überhaupt auf die Welt gekommen ist. Und es war auch dann so interessant, dass sie dann die Jesaja-Rollen, die eben 200 vor Christus datiert waren, mit den bis dahin ältesten Schriften verglichen haben. Und zwar war das der Codex Lenigradensis aus dem Jahr 1008 nach Christus. Und eben die Jesaja-Rolle war noch so gut erhalten, dass man eben die komplette Schrift miteinander vergleichen konnte. Und es gab eigentlich so gut wie keine Abweichung. Das heißt, über den Zeitraum von dann 1200 Jahren wurden die Abschriften der Bibel kaum verfälscht, sondern es war eigentlich wirklich exakt die gleichen Worte. Und das ist eben dann so das Schöne, dass wir Gottes Wort vertrauen dürfen und dass wir wissen dürfen, ja, dass es wirklich Gottes Wort ist und dass es auch wahr ist. Und wir hatten ja eben Jesaja gelesen und da ging es um Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, auf Christus hin. Und es gab viele Menschen, die sich mit diesen Verheißungen auseinandergesetzt haben. Und einer davon, der war Simeon, den wir uns heute anschauen wollen. Auch er hat sich schon mit den Verheißungen aus dem Alten Testament auseinandergesetzt und hat auf die Erfüllung der Verheißungen gewartet. Und wir wollen dazu dann unseren Predigttext in Lukas 2 aufschlagen. Da wir heute Gäste haben, werde ich immer wieder die Bibelstellen, nur dass ihr euch nicht wundert, dann auch eben in Englisch sagen, dass unsere Gäste die auch mitlesen können. So, we are now going to Luke chapter 2, verses 25 to 35. Ich möchte uns die Verse lesen. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesu hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was er über ihn gesagt wurde. Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seine Mutter, siehe, dieses Gesetz zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. So, wir befinden uns in den Tagen um das, was wir als heutiges Weihnachtsfest feiern, als Jesus geboren wurde, als er auf die Erde kam. Eben ein paar Tage später sind seine Eltern mit ihm von Bethlehem nach Jerusalem gegangen, das ist nur ein paar Kilometer entfernt, um ihn, wie es heißt, nach dem Gesetz Gott vorzustellen. Damit ist eigentlich gemeint, dass Gott hat im Alten Testament gesagt, dass alle Erstgeburt sein soll, das heißt von allen Tieren. Die Erstgeburt war immer dem Herrn geheiligt, wurde dem Herrn geopfert. Und auch für die Menschen hat er gesagt, sollen ihm die Erstgeburt eigentlich heilig sein. Aber es wurde dann so gemacht, dass die Leviten anstelle der Erstgeborenen Gott geheiligt worden sind. Das hat bedeutet, dass die Leviten eben wirklich um den Tempel, um die Stiftshütte Gott gedient haben und ihr Leben nur für Gott geführt haben. Die anderen aus Israel hatten dafür dann auch sie unterstützt, hatten den Zehnten abgegeben, dass sie eben den Dienst des Herrn nachgehen konnten. Und trotzdem war es dann so, dass dann die Erstgeborenen, dass die dann sozusagen ausgelöst worden sind, dass man ein Opfer dargebracht hat. Das war ein Lamm. Für die, die es sich leisten konnten und für die, die eben ärmer waren, waren es dann eben zwei Turteltauben. So wie es dann eben auch die Eltern von Jesus, Josef und Maria, dargebracht haben. Und so waren sie eben dann auf dem Weg zum Tempel. Und als sie dann in diesem Areal waren, dann eben an den Stellen, das war damals getrennt, manche im Heiligtum durften nur die Priester, ein bisschen außerhalb durfte auch das Volk Israel hin, hatten sie dann eben Simeon getroffen. Von Simeon wird uns hier berichtet, dass er ein gottesfürchtiger und gerechter Mensch war. Und das ist eben etwas, was Gott auch über ihn gesagt hat, weil Gott sagt und gibt ihm das Zeugnis, dass er gerecht und gottesfürchtig war. Und er war somit einer von wenigen, die es in der Bibel gab, die ebenfalls diese Auszeichnung von Gott bekommen haben, wie in Noah, Abraham oder auch viele andere. Und wenn man sich die Bibel anschaut, dann stellt man fest, dass es eben jetzt nicht bedeutet, dass diese Menschen wirklich nie gesündigt haben und völlig ohne Sünde waren. Aber was sie verbindet, ist, dass sie ein Vertrauen in Gott und auch in seine Zusagen hatten, dass sie Gott vertraut hatten und dass sie eben auch ihr Leben nach Gott ausgerichtet haben. Das heißt, sie hatten Gott und sein Wort für voll genommen. Und ich habe mal gelesen, dass es heute ungefähr jeder zehnte Jude in Israel, der wirklich sagen würde, ja, das Alte Testament in dem Fall ist wirklich Gottes Wort so wörtlich inspiriert, wie wir es haben, dass ich das wirklich als Wahrheit annehmen darf. Und ich denke mal, dass es heute, oder dass es damals nicht viel anders war. Und er hat eben zu den wenigen gehört, die wirklich Gottes Wort wörtlich genommen haben und wie wir sehen, der auch so viel dann in der Schrift studiert hat und gesagt hat, okay, wenn es wirklich Gottes Wort ist, dann möchte ich es studieren, möchte wissen, worum es geht. Und was ihm aufgefallen ist, waren eben die Verheißungen und dass es dann eine Erfüllung gibt, die dann eben kommen soll in dem Gesalbten, in dem Messias. Und ja, ich lese nochmal die ersten Verse, die Verse 25 bis 28. Das wäre dann eben auch der erste Punkt, die Verheißung. So, the first point is the promise. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israel, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es in seine Arme, lobte Gott und sprach. So, wir sehen, dass er eben auf den Trost Israels gewartet hat. Und es geht eben dann um die Verheißung auch, dass Gott Rettung für Israel bringen wird. Und diese Verheißung geht sehr weit zurück. Und zwar ganz an den Anfang der Bibel. Es war ja so, dass Gott die Menschen erschaffen hat, dass sie im Paradies mit ihm Gemeinschaft hatten. Aber dass sie sich dann ja von ihm abgewandt haben, indem sie was gemacht haben, wo er gesagt hat, nee, das sollt ihr nicht machen. Und sie wurden dann bestraft. Und Gott hat dann sie eben aus dem Paradies rausgenommen und ihnen auch gesagt, was es für Konsequenzen haben wird. Aber obwohl die Konsequenzen hart waren, hat er ihnen aber direkt dann auch schon wieder eine Hoffnung mitgegeben und somit auch die erste Verheißung. Und zwar steht in 1. Mose 3, Vers 15: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das sagt er eben zu Eva und auch zur Schlange, zum Teufel, der sie verführt hat, und sagt: Es wird jemand kommen aus dem Samen der Frau, aus dem Nachkommen der Frau, der dem Teufel, dem Tod, den Kopf zertreten wird. Die Verheißungen wurden dann später konkreter. In 1. Mose 12, Vers 13, also we are at the promises, so Genesis 12, Vers 3, steht dann, sagt Gott zu Abraham: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. So, hier macht Gott Abraham deutlich, dass aus seinem Geschlecht Segen auch für andere Geschlechter kommen wird. Es wird dann noch konkreter dann, als er zu David spricht, und zwar steht in 1. Chronik 17, Vers 11, und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich deinem Samen nach dir wecken, der von deinem Söhnen sein wird, und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war, sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und mein Königreich einsetzen, und sein Thron soll auf ewig feststehen. Das heißt, hat Gott David verheißen, dass aus seinem Nachkommen jemand kommen wird, der der wirkliche König sein wird, dessen Thron für immer bestehen wird. Deswegen wird er auch oft als Sohn Davids bezeichnet. Und so wurde die Verheißung eben immer konkreter, wer kommen soll, dass er aus Israel kommt, dass er aus dem Stamm Juda kommt, dass er aus der Linie Davids kommt. Und in Jesaja ist er dann schon sehr konkret geworden und hat Gott uns sehr konkret offenbart, wie der Gesalbte aussehen wird. Also Messias und der Gesalbte, das sind die gleichen Worte, oder der Gesalbte ist die Übersetzung für Messias. So lesen wir dann jetzt in Jesaja 8, Vers 23, die Stelle, die wir auch als Lesung hatten. Wenn wir die aufschlagen, Jesaja 8, 23 bis 9, Vers 6. So now we are coming to Isaiah 8, 23 to 9, Vers 6. Und zwar steht da: Doch bleibt nicht im Dunkeln das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Zebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der Folgezeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan das Gebiet erhalten. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, den Stab auf seinen Schultern, und hast den Stecken seines Treibers zerbrochen wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, deren die Gestiefel dein Einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehren der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit, der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Simon kannte diese Verheißung und er wusste, dass eben, wie es in Vers 5 heißt, dass ein Kind geboren wird. Und dass es erstmal, wenn ein Kind geboren wird, dass es erstmal in Schwachheit geboren wird, dass es ohne großes Aufsehen ist. Und doch ist es so, dass das Kind eben von Gott gesandt ist, dass es Gott selbst ist und eben auch die Namen, die eigentlich für seine Eigenschaften stehen, dass er wunderbar sein wird, dass er ein Ratgeber sein wird, dass er ein starker Gott sein wird und ewig Vater. Und Simeon wusste eben um all diese Verheißungen und dass sie sich in diesen Gesalbten erfüllen werden. Er wusste eben, dass ein Licht in diese Dunkelheit kommen wird. Und dass es ein Licht wird, das nicht nur Israel aufgehen wird, sondern das auch den Heiden aufgehen wird, so wie wir in Jesaja 42 gelesen hatten, wo er dann geschrieben hat, dass eben das Licht auch für die Heiden aufscheinen wird. Und das war eben damals ein recht unpopulärer Gedanke. Die Israeliten dachten immer, dass irgendjemand kommen wird, der nur sie als Volk Israel von den Römern befreien würde oder ihr Reich dann auch ausdehnen wird. Und es war unpopulär eben, dass auch die Heiden davon profitieren würden, dass auch die Heiden von diesem Heil eingeschlossen sind. Aber Simeon war das eben klar, weil er dann auch eben gesagt hat, dass es eben auch das Licht sein wird, das dann auch den Heiden scheint, als er dann Jesus gesehen hat. Und ihm war dann eben auch das Heil bewusst, das darauf kommen wird. Das heißt dann einmal in Jesaja 43, dass er spricht, und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das ist eben auch eingebettet in die ganzen Verheißungen, die Jesaja über den Messias aufführt und die eben dann auch dem Simeon bewusst waren und die er so sehr erwartet hat. Und er hat sie deswegen so erwartet, weil er in einer Welt gelebt hat, die eben gekennzeichnet war, gerade auch in Israel, von Unterdrückung. Dabei hatten die Römer geherrscht und es waren jetzt nicht so die freundlichen Soldaten von nebenan, sondern die hatten da recht mit einer harten Hand geherrscht, um die Völker eben sich unterzuordnen. Und es gab eben so viel Sünde, so viel Leid, sie waren in der Gefangenschaft, sie hatten sich irgendwie zurückgefunden und konnten sich nie wieder etablieren. Auch war es eben eine recht finstere Zeit. Es gab eben verschiedene Kriege und Hunger und so viel Leid, und er hat eben diesen Trost erwartet, den Gott ihm vorhergesagt hat, wo er gesagt hat, ich werde dich erlösen und es wird jemand kommen, der eine Herrschaft aufbauen wird, die eben aus einem Friedensreich, wo es jedem gut gehen wird, wo jeder Frieden haben wird, bestehen wird. Und daran hat er fest geglaubt. Und es ist auch interessant zu sehen, dass da der Heilige Geist mitgewirkt hat. Wir haben ja gelesen, und jetzt wieder in Lukas 2, von Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Der Heilige Geist taucht hier dreimal auf, und es war so, ihr kennt ja Pfingsten, an Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen, und ab da lesen wir, dass der Heilige Geist in die Herzen von Menschen geht. Aber auch im Alten Testament spielt der Heilige Geist immer wieder eine Rolle, indem er auf Menschen kam. Das heißt, einmal wurden Menschen gesalbt, auf denen dann der Heilige Geist war, wie Könige, Propheten oder auch Priester. Und man sieht dann auch immer, wenn der Heilige Geist gewirkt hat, dass die Menschen dann irgendwas besonders gemacht haben, dass sie besondere, bei der Stiftshütte besondere Dinge machen konnten, dass sie Weissagungen machen konnten. So hat eben auch der Heilige Geist schon im Alten Testament gewirkt. Und man sieht auch da, dass eben der Heilige Geist notwendig war, dass Menschen die Verheißung Gottes verstehen und auch ihm glauben konnte. Das heißt, auch schon im Alten Testament waren die Menschen auf den Geist Gottes, auf seine Wirkung angewiesen, um eben zu einer Rettung zu finden, um die Verheißung für sich in Anspruch zu nehmen. Und so war es nämlich dann auch der Heilige Geist, der Simeon in den Tempel getrieben hat, genau zu dieser Zeit, als eben die Eltern Maria und Josef mit Jesus auch im Tempel waren. Und dann kommen wir jetzt zu den Versen 29 bis 32 und somit zum zweiten Punkt, zu den Erfüllungen der Verheißung. So genau Luke 2:29-32, the fulfillment of the promises. Und zwar steht hier: Nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. So, das war die Erkenntnis von Simeon, dass sich all diese Verheißungen, die Gottes Wort bis dahin beinhaltet, dass sie sich erfüllen werden in einer Person, und zwar in dem Gesalbten, das heißt in dem Messias. Und er hatte nun ein kleines Baby auf dem Arm, und doch hat ihm schon Gott geoffenbart, dass in diesem kleinen Baby Gottes Heil und Gottes Herrlichkeit den Menschen sichtbar werden sollen. Wenn wir wieder zurückdenken an die Verse in Jesaja 8:20-9:6, wo es dann heißt, dass ein Licht in die Dunkelheit hineinkommt, dass sich dieses eben in Jesus Christus erfüllt, dass ein Licht in die Finsternis kommt, also in eine Welt, die in einem Finstern gelebt hat, im Land der Todesschatten, heißt es sogar, weil eben Menschen sind, die dadurch finster sind, weil im Herzen Sünde ist, und dass es sich eben auswirkt, die Bosheit der ganzen Menschen, dass eine ganze Gegend ein Stück weit eben finster wird, oder dass da so ein gewisser Todesschatten drauf liegt, wie man auch sagt, dass es auch im Mittelalter zum Beispiel, dass es eine dunkle Zeit war, weil eben so viel böse Taten am Werk war, es gab so viel Krieg, Unterdrückung, Korruption, dass es eben sehr finster war. Und in diese finstere Welt kommt jetzt plötzlich ein Licht, das sich eben in Jesus Christus zeigt. Und das, an was wir auch an Weihnachten denken, warum wir auch unsere Bäume und so viele Sachen mit Licht schmücken, weil wir uns erinnern, dass eben ein Licht in die Welt gekommen ist. Denn das Problem mit der Finsternis und mit der Sünde ist, dass sie letzten Endes in den Tod führt. Sünde führt in den Tod. Und das Problem ist, dass die Menschen kein Mittel, keine Lösung dagegen hatten. Sie wussten nicht, wie sie von diesem Tod in ein Leben, in ein ewiges Leben kommen könnten. Und deswegen war ein Licht von außerhalb notwendig. Und deswegen musste Jesus kommen, um ja, das Problem mit der Sünde zu lösen, dass eben Vergebung vorhanden war, die von der Sünde befreite, dass Jesus selber am Kreuz für die Sünde bezahlen musste, dass wir von der Sünde befreit werden können. Johannes schreibt, dass Jesus sich einmal selber als Licht bezeichnet. Ich möchte das lesen, und zwar Johannes 8, Vers 12, John 8, 12. Da steht dann: Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt, und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das sagt eben Jesus selber, dass er das Licht ist, das in die Welt gekommen ist, und dass derjenige, der Jesus nachfolgt, dass er dieses Licht des Lebens eben haben wird, das Licht, das eben vom Tod befreit. Eine andere Stelle ist 2. Korinther 4, Vers 6, wo es nochmal von diesem Licht und seiner Wirkung geht. Und zwar schreibt hier Paulus: Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, Gott, der bei der Schaffung der Erde gesagt hat, es soll Licht sein, und es ist Licht geworden, der kann auch unsere Herzen erleuchten, und zwar mit dem Licht, das wir in Jesus Christus und in dem Evangelium haben. Das Licht im Evangelium, das Jesus für unsere Sünden bezahlt hat und dass wir Leben in ihm haben können, wenn wir darauf vertrauen. Und ja, Simon durfte eben diese Helligkeit, die in Jesus steckt, schon sehen, als er ein kleines Baby war, auch wenn es sich noch mehr geoffenbart hat in seinem Leben und als er dann eben all dies am Kreuz und in der Auferstehung dann vollbracht hat. Und doch waren ihm die Worte bewusst, dass eben alles mit einem kleinen Baby anfängt, wie es in Jesaja heißt, dass ein Kind ist uns geboren. Und dann werden ja dort auch die ganzen Namen aufgeführt, die eben Jesus dazu geschrieben werden, dass er wirklich der Ratgeber sein wird, der für alles, der eine Lösung erreichen wird, dass er der Friedefürst sein wird, der eben Frieden bewirken wird, in erster Linie zwischen Gott und Menschen, aber auch dann zwischen den Menschen, und der eben der ewige Vater sein wird, der keinen Anfang und kein Ende hat und der eben auch dann dieses Heil bewirken wird. Simeon sagt ja dann, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Heil, das kommt von dem Griechischen, in der Bibel ist ja Griechisch das Neue Testament geschrieben, was dann heißt Derios, was eigentlich dann auch Rettung bedeutet, Heil oder Rettung. Und es ist immer verbunden mit einem Soter, das ist eben der Retter, oder wie gesagt, auf der Heiland, der das Heil bringt, der Retter, der die Rettung bringt. Und Christus ist eben dieser Retter. Kurz zuvor, im gleichen Kapitel in Lukas 2, Vers 11, in der Weihnachtsgeschichte, als die Engel zu den Hirten kamen und den Hirten darauf aufmerksam gemacht haben, dass Jesus geboren ist, dass sie doch hingehen sollen, da sagte er, Engel, zu ihnen, denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr? So wird eben Christus als der Retter dargestellt, und wir hatten das auch in der Lesung aus Jesaja 42 gehört. So eigentlich Jesaja ab Kapitel 40 wird es so nach und nach ausgelöst oder geoffenbart, wie eben der Messias aussehen wird. Und in Kapitel 42, Verse 6 und 7 haben wir eben dann gelesen, wie er Blinden die Augen öffnen wird, wie er Gefangene befreien wird, wie er Menschen, die im finsteren Kerker sitzen, aus dem Kerker herausholen wird. Und Jesus hat es äußerlich gemacht, als er auf der Erde war, aber er hat es noch viel mehr und viel wichtiger innerlich gemacht. Das heißt, es war schön, dass Menschen, die nicht sehen konnten, die blind waren, die Augen wieder öffnen konnten und dann Sachen gesehen haben. Aber es war eigentlich für sie noch viel wichtiger, dass die innere Blindheit weggegangen ist, dass sie Jesus wirklich als den erkannt haben, der er wirklich ist, als der Retter, dass ein Herz, das verstockt war, erkennen durfte, ja, ich brauche Jesus als meinen Erretter und erkenne dies. Und das ist eigentlich, was noch wichtiger ist, was die Menschen, was wir wirklich brauchen. Ein Retter, der uns aus der Macht der Finsternis, aus der Macht der Sünde, die in unserem eigenen Herzen ist, aber dadurch auch von der Macht des Teufels einversetzen kann in Gottes Reich und in ein ewiges Leben. Und dies hat eben Jesus Christus als Retter erwirkt, indem er am Kreuz für die Sünde gestorben ist, dass er die Sünde besiegt hat, dass er die ganze Strafe auf sich genommen hat und dann auch in der Auferstehung, wo er auch dann den Tod, die Folge der Sünde besiegt hat und somit auch denen Leben schenken kann, die an ihn glauben und denen dies zuteil wird. Es gibt Stellen, die, das finde ich sehr eindrücklich, sagen, und zwar steht beispielsweise in 1. Korinther 15, 21, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. So in Christus werden wir lebendig gemacht. Und Paulus sagt das nochmal ja, sehr zusammengefasst, auch in Bezug, wer Christus als der Retter ist, in 2. Timotheus 2, Verse 8 bis 11. 2 Timothy 2:8 zu 11. Da steht dann: Halt im Gedächtnis, Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Widrigkeiten erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung erlangen, die in Jesus Christus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Ja, auch hier wird nochmal Jesus Christus aus dem Samen Davids, wie er ja der Erretter ist und damit wir durch ihn die Errettung eben erlangen können. Und es gibt eben noch viel mehr Verheißungen im Alten Testament um die Rettung, um den neuen Bund, den wir in Christus haben, dass wir in ihm Frieden mit Gott haben. Und wenn man sich diese Verheißung anschaut und sich die Mühe macht, sich die zu lesen, dann darf man feststellen, dass sich eben all die Verheißungen in Jesus Christus selber erfüllen. Und so fasst es Paulus für uns zusammen in 2. Korinther 1, Vers 20, indem er dann sagt: Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. So in Jesus Christus haben sich all die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, erfüllt. Und Simeon war sehr überzeugt davon, dass sie in diesem kleinen Baby, als das er gesehen hat, dass sich darin all die Verheißungen erfüllen. Und er hat daran geglaubt und hat gesehen, diesen Trost, den er so lange erwartet hat, diesen Trost über all die Traurigkeit und Finsternis in dieser Welt, diesen Trost hat er jetzt in Jesus Christus gefunden. Und er hat eben diese Verheißung geglaubt. Und so kommen wir zum dritten Punkt: Glaube an die Verheißung. Und zu den Versen dann 33 bis 35. Und zwar heißt es dann da: Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was er über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Da kommt ein kleiner Einschub, aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen und dann damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. So, wenn wir davor lesen oder auch Vers 29, da sagt er dann: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Wir sehen hier, dass Simeon so sehr davon überzeugt war, dass er diesen Retter, diesen Trost gefunden hat, dass er jetzt bereit ist zu sterben. Weil er hatte davor die Zusage, dass er so lange leben wird, bis er den Gesandten gesehen hat. Das heißt, er konnte in seinem Leben wirklich was riskieren. Wenn ihm jemand gesagt hat: Hey, pass auf, da und da kann dir was passieren, konnte er sagen: Hey, ganz ruhig, ich habe die Zusage, bevor ich den Gesandten nicht gesehen habe, wird mir nichts passieren. Und jetzt ist er so sehr davon überzeugt, wiederum so sehr davon überzeugt, wie er es davor war, dass er diesen Gesandten sehen wird, dass er ihn jetzt gefunden hat, dass er sagen kann: Okay, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich jederzeit in Frieden sterben, weil ich Gottes Heil in Jesus Christus gesehen habe. Und er hat eben so sehr geglaubt und Jesus selbst fordert diesen Glauben, zu diesem Glauben auf. In Johannes 11 steht, da sagt Jesus selber: Und zwar die Verse 25 und 26. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und so dürfen wir sehen, dass eben der Glauben Gottes Werkzeug ist, um uns Anteil an dem Werk Christi zu geben, an seiner Errettung. Wir nehmen gerade als Jugend den Römerbrief durch und da finde ich, steht es sehr gut zusammengefasst drin, und zwar in Römer 1, Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der da glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. So war eben der, hat Gott den Glauben gegeben, um Anteil zu geben an der Gerechtigkeit, die Jesus Christus am Kreuz erwirkt hat, wenn wir daran glauben. Und wie wir jetzt bei Simon lesen, ist das eben ein Punkt, der zur Spaltung führen wird. Weil er sagt ja, siehe, dieses Gesetz zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Das heißt, Jesus sagt hier, oder er sagt hier schon davon voraus, dass Jesus dieser Stein des Anstoßes sein wird, der auch schon im Alten Testament als solche beschrieben wird, dass es Menschen geben wird, die an Jesus glauben, die ihm wirklich nachfolgen, und Menschen, die das als Anschluss haben und eher schon eine Wut auf Jesus haben und nichts von ihm wissen wollen. Und deswegen werden dadurch auch die Herzen und Gedanken, die Mensch hat, offenbar werden. Petrus greift dieses gerade auf, eben auch als aus der Verheißung oder aus dem Alten Testament in 1. Petrus 2, Abvers 6, und das ist jetzt eben ein Zitat aus dem Alten Testament, da heißt, darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie nehmen Anstoß, weil sie dem Wort nicht glauben, wozu sie auch gesetzt sind. Und so hat eben Simeon schon vorausgesagt, dass Christus nicht nur Frieden unter den Menschen und ihm zuerst zu Gott bewirken wird, sondern dass er ihm auch Trennung verursacht, weil er eben auch ein Stein des Anstoßes ist. Die einen, die an ihn glauben, und die anderen, die eben nichts wissen wollen. Und er sagt eben, dass dadurch die Gedanken im Herzen geoffenbart werden. Und wenn wir jetzt zurückdenken an die Stelle, die wir aus 2. Korinther 4, Vers 6 gelesen haben, heißt ja, dass Gott Licht geschenkt hat den Menschen, um sie zu erleuchten vom Evangelium. So dürfen wir eben wissen, dass es Gottes Willen ist, der Menschen erleuchten kann mit seinem Evangelium, und dass auch der Glaube selber eigentlich ein Gnadengeschenk Gottes ist, dass er uns macht, dass Gott es ist, der Menschen zu Jesus Christus hinzieht und der ihnen die Augen öffnet, um erkennen zu dürfen, wer eben Jesus Christus wirklich ist, dass er der Retter und der Heilbringer ist. Und er macht auch Maria, aber auch anderen Christen deutlich, dass die Nachfolge Jesu nicht immer leicht sein wird, sondern dass sie eben auch manche Schmerzen verursacht. Und so möchte ich zum Schluss kommen und nochmal alles zusammenfassen und eben auch Anwendung für uns bringen. So, wir hatten den Punkt, dass es viele Verheißungen in der Bibel gibt und dass diese Verheißungen in Christus ihre Erfüllung finden, dass es hauptsächlich um diese Verheißung geht, dass wir in Jesus Christus eine Rettung und Heil haben, dass wir ewiges Leben haben und Vergebung unserer Sünde, das nicht gekommen ist, das in unsere finstere Welt, aber auch in unser finsteres Herz hineinscheinen soll. Und dass es eben darauf ankommt, dass wir ja an diesen Verheißungen glauben. Und als Anwendung für mich habe ich gedacht, es ist wirklich wichtig, dass wir Gottes Wort genau studieren, dass wir forschen, wo Verheißungen drin kommen, dass wir uns in Gottes Wort gut auskennen, weil sie eben auch ein großer Trost sind, gerade in Zeiten, wo es uns nicht so geht, wo wir Leid haben, dass wir wieder wissen dürfen, wo wir Licht in seinem Wort finden, wo wir Zuversicht in seinen Verheißungen finden, die er uns gibt. Aber dass wir all die Verheißungen immer auch auf Christus hin verstehen, dass wir erkennen, wenn wir die Bibel lesen, dass eigentlich alle Schriften, egal wo wir die Bibel aufschlagen, dass sie uns letzten Endes auf Christus hinweisen und auf das, was er am Kreuz und auch in der Auferstehung für uns getan hat. Und dann eben auch, dass wir ein Wissen haben um das Wirken des Heiligen Geistes, dass wir wissen, wir können seine Verheißung eigentlich nur verstehen, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Und wenn wir uns ja nicht sicher sind, wie es ist, dass wir verstehe ich jetzt die Verheißung, habe ich Glauben, dass wir wirklich im Gebet zu Gott kommen dürfen und Gott im Gebet bitten dürfen, dass er uns die Augen öffnet, weil wir wissen, wir können es mit unserem Verstand alleine nicht nur verstehen, sondern wir brauchen eben seinen Geist, der uns unser inneres Auge dafür öffnet, und dass wir dann eben aber im Gebet zu Gott kommen können und ihn darum bitten dürfen, dass er an unseren Herzen wirkt. Auch wenn wir mit anderen Menschen reden, wenn wir ihnen von Weihnachten erzählen und ihnen klar machen wollen, was an Weihnachten passiert ist, dass wir wissen dürfen, ja, wir können es ihnen zwar erzählen, aber letzten Endes müssen wir gleichzeitig, wenn wir es ihnen erzählen, auch Gott beten und ihn darum bitten, dass er an ihren Herzen wirkt, dass dieses Wort auch wirklich in ihre Herzen dringt, dass sie es auch mit ihren inneren Augen erkennen und annehmen dürfen, dass die Verheißungen wirklich mit einem Glauben auch verbunden werden. Und solche Begebenheiten sieht man viele in der Apostelgeschichte. Und da möchte ich uns jetzt noch eine Stelle vorlesen. Es war so, dass Paulus wie Petrus immer wieder so die Verheißungen aus dem Alten Testament ihren Zuhörern aufgeführt haben und sie auf Christus hin ausgelegt haben und gesagt haben, guck mal, jetzt in Christus hat sich alles erfüllt, auf was ihr doch schon so lange wartet. Und die Reaktionen waren immer ganz unterschiedlich. Manches Mal war das wirklich für sie ein Stein des Anstoßes. Sie wollten Paulus und Petrus steinigen, und ein anderes Mal hatten sie wirklich darauf reagiert, es hat ihnen leid getan und sie wollten Buße tun. Und aus dieser Stelle möchte ich vorlesen, und zwar ist es Apostelgeschichte 2, Vers 36, da hat Petrus eben gerade drüber gepredigt, über die Verheißungen aus dem Alten Testament und wie sie sich in ganzes in Jesus Christus erfüllen, und er sagt dann, so soll nun dieses ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt hat. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt diese Verheißung und euren Kindern und alle, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. So ist es eben dann hier die Umkehr und der Glaube an die Verheißung, die hier durch die Verkündigung bewirkt wird. Ein anderer Anwendungspunkt ist eben diese Erwartungshaltung, die Simeon hatte. Simeon hatte die Zusage, dass die Verheißung eintreffen werden, und er war vorbereitet und wachend. Und das Gleiche erwartet auch Jesus von seinen Jüngern, dass sie auch auf sein zweites Kommen, dass er uns vorausgesagt hat, dass wir auch da diese erwartende Haltung haben und bereit sein wollen darauf, dass Jesus kommt, und ja, dass wir darauf bereit sein wollen und ihn erwarten. Und wir dürfen eben dann auch in den Lobpreis Simeons einstimmen und Gott für das Heil, das er uns in Jesus Christus bewirkt hat, danken für den Frieden und für das ewige Leben und eben für die Heiligkeit, die in so eine dunkle und finstere Welt und in so ein finsteres Herz eingekommen ist, dass wir dafür Gott danken und ihn dafür loben. Amen.
Wir singen das nächste Lied.